Okay. Also, letzter Schritt, Modifizierung der Beleuchtungsgleichung. Aussage ganz einfach, das ist das erweiterte Blind-Phong-Modell, so wie es in modernen APIs realisiert ist. Da können Sie jeden Parameter modifizieren, mithilfe einer Textur. Wollen wir uns das vielleicht nicht nochmal ein bisschen klar machen oder Sie erzählen mir nochmal, was das denn da für Parameter sind? Da müssen Sie sich jetzt genau eine Woche zurückerinnern. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir es nochmal kurz wiederholen. ITOT ist das letztlich die Farbe des Pixels. Es ist als Vektor, also bold geschrieben hier, fett geschrieben, weil es ein RGB-Vektor ist. So, wie setzt sich der zusammen? Was ist A-Glob und M-Amp? Und was ist dieses komische Kreuz dazwischen? Hey Leute, das müsst ihr mir jetzt schon sagen, weil sonst, ich bleibe hartnäckig, ich sag's Ihnen nicht. Mindestens raten. Was besagt denn der Buchstabe M? Wofür steht der denn? Ja, vielleicht war ich letztes Mal nicht so gut. Kann ja an mir ein bisschen gelegen haben. Was sagt M? M steht dafür, dass es ein Materialparameter ist. M wie, ja genau, M wie Material, okay. Und Amp steht wofür?
Umgebung.
Ambient, ja genau. Das ist dieser Trickterm, damit Objekte von hinten auch hell sind. Und zwar multipliziert mit einer globalen Lichtquelle. A-Glob. Ja. Das müsste man gar nicht so machen, aber es ist nun mal so realisiert. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Sie haben dann aber mehr Parameter, müssen Sie auch sehen, mit denen Sie arbeiten können. Ne? Okay? Das heißt, das ist ein globales Licht, was eben jetzt nur auf den ambienten Materialterm wirkt. Und was ist dieser Stern dazwischen? Naja, Sie haben links einen Vektor stehen, RGB, und Sie haben rechts einen Vektor stehen, RGB. Und was besagt dieser Operator da? Komponentenweise multiplizieren. Also das erste, also das ist, was weiß ich, Glob, R-Glob. Das mit dem multiplizieren, das mit dem multiplizieren, das mit dem multiplizieren. Ganz, ganz, ganz einfach. Computergrafik ist sowieso ganz, ganz, ganz einfach. Glauben Sie jetzt nicht, ne? Doch. Ist es aber. Das komponentenweise miteinander multiplizieren. Okay, der erste Term ist nicht besonders spannend, ist so ein Grundaufhellungsterm. Umgebungslicht. Gut. Das zweite ist M-EMI. Was heißt denn das wohl? Ja.
Das Material emittiert.
Emittiertes Licht, genau. Das Material kann eine Lichtquelle sein, eine Lampe, und es strahlt Licht ab. Okay? Ist also keine Reflexion, darum nicht diese Multiplikation, sondern einfach ein Term. Gut. Dann kommt der Summenterm über K. Was ist K? Ja?
Alle vorhandenen Objekte.
Oder? Eben nicht Objekte, sondern alle vorhandenen Lichtquellen.
Ja.
K ist der Index über alle Lichtquellen. Nicht dieses Emittierende, sondern über die im Modell platzierten Lichtquellen. Go. Was haben wir dann? Dieses C Spot K. Also jede Lichtquelle kann ein Spotlight sein. Das heißt, ein Spotlight, der gehört dann zu den Parametern, gehört in der Regel ein innerer Winkel und ein äußerer Winkel. Und hier innerhalb des inneren Winkels ist es voll an. Außerhalb des äußeren Winkels ist es voll aus. Und dazwischen wird es dann von an zu aus interpoliert. Und damit habe ich so ein Spotlight. So. Okay? Ein einfaches Modell, aber so ist das definiert, so wird es dann auch geometrisch abgebildet. Dann kommt jetzt das IK-Amp. Was ist denn das wohl? Ja. Genau, das ist wieder ambientes Licht, was jetzt aber mit dem Spotlight multipliziert wird. Ja? Okay. Ist aber ambientes Licht mit M-Ambient mal punktweise multipliziert S-Ambient. Okay. Was kommt dann? Das DK, was ist das? Sie, das sind die Parameter, die Sie alle einstellen. Ist die Dämpfung. Wir gehen davon aus, dass kein Spot reicht unendlich weit. Das heißt, gibt es irgendeine Dämpfungsfunktion, die in den APIs dann eben festgelegt ist, wie dann gedämpft wird, welche Parameter es da gibt. Genau. Und dann letztlich kommen Sie zu den Objekten, zu der Objekthelligkeit und da wird addiert die diffuse Reflexion mit IDIFK und IDIF ist dieses Maximum N mal L, das haben Sie sich längst dran gewöhnt, ein Maximum von N mal L und der Null, was erreichen wir damit, dass dieser Ausdruck immer positiv ist. Mehr nicht. Ja? Wir wollen kein negatives, diffuses Licht. That's all. Und darum beschränken wir das so. Das heißt, wenn der Cosinus, der ist ja oberhalb von minus 90 Grad bis plus 90 Grad, ist der ja positiv. Alles gut. Dann nehmen wir den Cosinus. Und wenn wir jetzt die negative Halbwelle kriegten, die schneiden wir ab, bleiben wir bei Null. That's all. Mehr macht dieser komplizierte Ausdruck nicht. Und dann multiplizieren wir das mit einer diffusen Lichtquelle, S-Diff. Und dann machen wir hier unten nochmal das Highlight drauf. Das Highlight erkennen wir daran, dass es da so einen Shininess-Faktor, so einen Exponenten gibt. Auch wieder diese Cosinus-Funktion mit dem Shininess, mit dem Glanzfaktor. Und der Glanzfaktor wird hier ausgewertet, wie wirklich wieder H mal N. Das ist die Blinsche Erweiterung. Im Gegensatz zum Phong-Modell keine Erweiterung. Blinsche Variante, weil sich H mal N schneller rechnen lässt als zwischen N und V. Was ist übrigens H? Meine Rolle ist es, dumme Fragen zu stellen. Sie haben nicht gefragt, also darf ich die Frage stellen. Ja? Genau, ist der Halbvektor zwischen V und L. Also eigentlich ganz einfach, das sieht so kompliziert aus. Ja, man muss jeden Term machen. Und was merken Sie sich? Jeder der beschreibenden Parameter ist potenziell durch irgendeinen RGB-Wert variierbar. Jetzt haben wir aber viele, jetzt haben wir zu viele Möglichkeiten. Sie sollten richtig pumpen, wie ein Froschherz. Das ist zu viel. Ja, Sie haben recht, das ist viel zu viel. Diese Freiheiten wollen wir nicht voll, also schauen wir uns die sinnvollen Freiheiten an. Für die Texturierung und die am häufigsten benutzte. Das erste ist die Methode Replace. Naja, wir haben ja RGB-Werte in unserer Textur drin stehen. Das war ja unsere Grundannahme. Und das Erste, was wir machen können, ist, wir ersetzen den Farbwert. Ja? Also einfach, egal was alle anderen Algorithmen ausgerechnet haben, ich setze da meine Textur drauf, so wie sie definiert ist. Ja, das ist ja, ist ja schön, aber warum habe ich da noch eine Beleuchtungsrechnung, so eine Schattierung eingeführt? Also, dass ein Zylinder jetzt zum Rand hin weniger hell wird und all dieses. Weil das ersetze ich jetzt und das sieht also immer gleich aus. Jede Schattierungseffekte sind weg. Jede Richtungsänderung des Viewers ist weg. Ist nicht so schön, geht, möchte ich aber nicht benutzen. Gut, dann die nächste einfache Methode ist, dass hier das Ding, dieses ITOT, rechnet mir ja meine Beleuchtungsgleichung, das heißt auch die Beleuchtungspipeline dann aus. Dass ich jetzt diesen ITOT-Wert nehme und den punktweise jetzt hier mit meinen Texturwerten multipliziere. Der ITOT-Wert ist auch ein RGB-Wert. Und den multipliziere ich jetzt komponentenweise mit meinem Texturwert. Das ist dann interessant, wenn ich als Objektfarbe weiß gewählt habe. Warum? Dann steht hier 111 mal RGB. Also Objektfarbe ist maximal weiß, wird aber durch den Shader ja abgeschattet. Also zum Beispiel ein Zylinder wird an den Seiten dunkler, meinetwegen nur 0,1. Und dann gemäß der Krümmung bis auf 1 Maximum. Das heißt, was erreiche ich dadurch, dass ich das Objekt weiß wähle? Das ist ja nur das Maximum. Der Shader wirkt jetzt, habe ich hier irgendwelche reduzierten Werte, die multipliziere ich mit meinem Texturwert. Und siehe da, die Krümmungsinformation visuell bleibt erhalten. Dadurch, dass ich die Objektfarbe weiß wähle, berechne ich quasi nur die Krümmungsoperation. Und zwar in RGB immer dasselbe. Aber durch den Texturwert könnte ich jetzt da eine beliebige Tapete drauflegen. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die sehr häufig benutzt wird. Dieses a posteriori Skalierung des Farbwertes. Okay. Ha, schön. Aber, was ist nicht so richtig schön? Weiße Glanzlichter, die sollten doch bitte weiß werden. Ja, weil das ist ja die Farbe der Lichtquelle. Und nicht durchtexturiert. Das heißt, die Glanzlichter sind bei der a posteriori Texturierung durchtexturiert. Das heißt, habe ich da ein grün-rotes Schachbrettmuster, habe ich in den Glanzlichtern ein grün-rotes Schachbrettmuster. Ist auch schick, aber nicht richtig. Naja, meistens kommt es ja hin. Aber ich kann das ja auch Objekt für Objekt wählen. Also, okay. Das nächste, das wäre jetzt das, was es richtiger machen würde, nämlich nur die diffuse Flächenfarbe modellieren. Ja, dieses M-diffus mit der Texturierung variieren. Ne? Nochmal zurück, das M-diffus ist die Körperfarbe, ist die Farbe des Objektes. Und wenn ich die mit der Textur mache, mache ich genau das, was ich beobachtet habe. Ich klebe diese farbige Textur auf, ich klebe diese Tapete auf. Das ist die Körperfarbe dann. Und alles andere wird gemäß der Beleuchtungsgleichung berechnet. Das heißt, Highlights, Glanzlichter werden weiß. Ah, schön. Gut, ich kann das auch für den Ambientenanteil benutzen, aber ich kann auch, aber sagen wir mal so, da habe ich dann irgendwelches strukturiertes Umgebungslicht. Naja, wenn Sie es brauchen, machen Sie sich's. Das sind eben die Freiheiten. Der wesentliche Unterschied ist der, dass also die Highlights wirklich, wie hier beschrieben ist, die Reflexionen und die Emissionen jetzt wirklich unbeeinflusst bleiben. Gut, naja, aber es gibt ja noch viele andere Parameter. Ich kann auch hergehen und wirklich nur das Glanzlicht modellieren. Ja? Hey, wo könnte denn das interessant sein? Ja, wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Das sind spezielle Mappings, nämlich Reflection Mapping und Environment Mapping, die als Trick, als Render-Trick jetzt benutzt werden. Ja. Gut, schauen wir uns nachher genau an. Wird oft so gemacht. Und jetzt können wir natürlich noch hergehen und wirklich alle Parameter, also nicht alle Parameter verändern, aber wir können noch weitere Parameter verändern, zum Beispiel den Transparenzfaktor, also diesen Alpha-Wert, den wir haben, wenn wir Anti-Aliasing mit einem Alpha-Wert machen, ja, dann können wir diesen Alpha-Wert verändern. Interessant zum Beispiel, Sie haben Milchglasscheiben und die sehen dann ja immer ganz gleich aus, dann können Sie die durch eine Textur also so ja, unregelmäßig machen. Also unregelmäßig transparent. Das wäre so eine typische Anwendung. Okay, Sie können also verschmutzte oder milchige Glasscheiben damit modellieren. Und so geht es weiter, sechsten. Das ist noch eine wichtige Sache, werden wir uns gleich nochmal genau anschauen. Habe ich eben aber schon gemacht. Sie können natürlich zwei Werte, also R und G meinetwegen, benutzen, um den normalen Vektor auf der Oberfläche zu perturbieren, also zu verändern. Das heißt, der eine Wert verändert in die Richtung, der andere Wert in die Richtung und damit können Sie quasi jede Oberflächenrichtung einstellen. Und das schauen wir uns gleich genau an, was das bedeutet, die Oberflächenrichtung zu verändern. Wir haben dann schon das Gefühl, dass da eine raue Oberfläche ist. Also irgendwie so mit Bumps. Und Sie können auch alle Lichtquellenparameter beeinflussen. Also whatever, das nimmt überhaupt kein Ende. Weil anfangs hatte ich Ihnen gesagt, Sie können alle Parameter beeinflussen. Und was wir uns jetzt ausgesucht haben, ist so das, was man typischerweise macht. Was auch sinnvoll, was auch physikalisch interpretierbar ist. Sie können auch Höhenfelder haben. Sie können jetzt sagen, okay, ich nehme so eine Textur und im Rotkanal steht die Höhe. Das heißt, ein Objekt steht dann weiter vor oder geht zurück. ist sowas Ähnliches wie die Perturbation, Veränderung des normalen Vektors. Und viele, viele andere Möglichkeiten. Nur aufgepasst, diese Beleuchtungsgleichung, die ich Ihnen aufgeschrieben habe, kann potenziell größer als 1 werden. Also wenn Sie die Parameter ungeschickt gewählt haben, ja, wird das heller, also wird es größer als 1. Was ist das denn? RGB, also größer als 1 heißt ja größer als 255, ja. Was hieße das denn, 300, 300, 300 bei 8-Bit? Müssen Sie sich überlegen. Aufpassen. Die meisten Systeme klemmen es dann auf 255 und sagen, hier ist Ende der Kletterstange, das ist komplett weiß. Aber das muss nicht stimmen. Andere Systeme skalieren dann alles runter. Also suchen den hellsten Wert und skalieren automatisch. Auch das ist zwar richtiger, aber nicht unbedingt das Gewünschte. Also gerade in der Fehlersuchphase. Okay. Viele, viele Möglichkeiten, die Sie haben. Da möchte ich Sie jetzt nur noch auf 2 Sachen hinweisen. Oder eigentlich nur noch hier auf Anwendung der Gouraud-Interpolation. Nutze ich Gouraud? Was war nochmal Gouraud? Zur visuellen Glättung von polygonal strukturierten Objekten gibt es 2 Glättungsverfahren. Das eine ist Gouraud, das andere ist Phong. Gouraud interpoliert die Farbwerte der Vertices. Phong interpoliert die Normalen der Vertices. Okay. Bei Gouraud interpolierten Dreiecken kann nur das a posteriori Skalierung des Farbwertes der Modulierung benutzt werden. Warum? Warum? Tja. Ja.
Weil das Polygon nur eine normale hat, von der die komplette Beleuchtungsrechnung des Polygons abhängt.
Ja, ein Polygon. Aber ich sage ja jetzt, okay, ich habe gemittelte Normalen ausgerechnet. Das heißt, gemittelt heißt was? Ich habe Farbwerte an jedem Eckpunkt des Polygons bestimmt. Also das sind RGB-Werte. RGB-Werte habe ich an jedem Eckpunkt. Und interpoliere jetzt über diese Farbwerte. Das wäre auch eine schöne Frage für ein Inverted Classroom. Keine Idee? Ich meine, muss man ein bisschen durchdenken, warum das nur so sein kann. Was passiert denn sonst? Gut. Ich gebe Ihnen noch einen Tipp und dann lasse ich es mal offen und Sie erinnern mich nächstes Mal daran, dass ich es Ihnen sage. Ja? Aber der Tipp ist der, betrachten Sie die Reihenfolge, in der die Operation durchgeführt wird. Also wann wird was gemacht? Gut. Okay, jetzt noch ein paar spezielle. Und zwar Tricks. Der erste Trick, den wir kennenlernen wollen, ist das Environment Mapping. Weil das führt zu Darstellungen, die wir bisher gar nicht berechnen können. Das heißt, Sie haben irgendeine idealen Spiegel in Ihrer Szene. Zum Beispiel so eine Kaffeekanne aus Chromagan oder so, also aus Chrom, poliert, hochpoliert. Da können Sie sich selber drin spiegeln und wollen das natürlich auch. Was passiert da? Da passiert ja etwas, also hier die Kaffeekanne, okay, ich will mich jetzt nicht zu lange abmühen, aber sieht gar nicht so ganz schlecht aus. Kaffeekanne, ach, Henkel fehlt, okay, die sei hochglänzend poliert, dann können Sie da Ihr, also mein Mondgesicht drin sehen. Wie wollen Sie das denn jetzt realisieren? Geht bisher nicht. Was ist das denn für ein Term? Das ist ein Term, den wir bisher weggelassen haben, der aber ganz nah liegt bei einem spiegelnd diffusen Anteil. Das heißt, machen Sie den Shininess-Parameter maximal hoch. Kommt es dazu, dass Sie fast gar keine Streuung mehr haben, sondern genau das einfallendes Licht gleich ausfallendes Licht. Und genau das wollen wir, und zwar, dass da jetzt mein Mondgesicht zu sehen ist. Und das machen wir mit einem Trick. Und dieser Trick geht so: Wir sperren unsere Kaffeekanne wieder in einen Würfel ein. Mein Mondgesicht kommt ja jetzt nur von hier, wenn ich da drauf gucke. Soll da drin gespiegelt werden. Dann mache ich einfach in diese Würfelseite, projiziere ich einmal in einem vorlaufenden Schritt mein Gesicht auf diese Würfelseite. Und dann, weil das Ding ja so komisch verformt ist, benutze ich genau dasselbe Verfahren wie bei dem Two-Part-Texture-Mapping. Das heißt, ich gehe auf eine Mittellinie oder auf einen Mittelpunkt und projiziere einfach dieses Bild von dem äußeren Objekt da drauf, auf mein Objekt. Und siehe da, ich habe simuliert, dass ich die Umgebung da drin sehen könnte. Kann jetzt sogar noch einstellen, mit Hilfe des Shininess-Faktors, wie sehr das verschliffen wird. Also ob das ein bisschen unscharf wird, und kann das echt machen. Und das ist genau hier beschrieben. Das heißt, in einem ersten Schritt sage ich, ich will dieses Objekt, sprich diese Kaffeekanne, die an diesem Ort in der Szene steht, will ich mit der Environment Map belegen. Das heißt, ich berechne dann die 6 Würfelseiten, Würfelflächen, und projiziere das Environment, die Umgebung, auf diese Würfelseite. Kriege dann dieses Bild und kann dann solche Bilder erzeugen. Das heißt, hier in dem Teekesselchen, der natürlich viel schöner ist als meine Teekanne, ja, ist klar, ja, viel schöner, kann ich dann die Umgebung spiegelnd sehen. Sehen Sie es da? Ja. Sie sehen eben hier genau die Spiegelungen dieser Dosen, dieses Regals in dem Feld, ja? Bitte? Ja. Und da geht es nicht.
Da Funktion aus Rechnung gemacht und das draufgenäht mit dann kann man Stellen einstellen, die
ja, genau. Das ist genau das. Nein, Personen, bewegte Objekte sind zum Beispiel schwierig, weil dann müssten Sie jedes Mal die Environment Map wieder rechnen. Das heißt, bewegen sich da die Objekte, müssen Sie ja jedes Mal wieder diese 6 oder je nachdem, wie Sie es gemacht haben, in Ansichten rechnen. Das wollen Sie in der Regel nicht. Das heißt, in Spieleanwendungen Trick nur statische Objekte mappen. Dass da jemand durchläuft, würden Sie nie da drin sehen. Wir betrügen da an vielen Stellen. Aber das ist die Grundidee. Ja, okay, es geht um die Grundidee und hier ist das dann nochmal ausgeführt, wie man das macht. Also das ist bei einer Kugel nochmal hier dieses Mappen von diesen idealisierten, umfassenden Körpern auf die Objekte würde genau so passieren. Ja, okay, die Environment Map simuliert also was. Ein Verfahren, das wir nur blitzlichtartig mal besprochen haben. Ich kann es hinten dran fassen, und das ist die Standardimplementierung, als irgendeinen Proportionalitätsfaktor mal Reflection Map. Und den addiere ich einfach nochmal drauf. Aber aufpassen, das wird aufaddiert. Also die Gefahr, dass es größer als 1 wird, ist noch größer. Ja, okay. Es simuliert ein Verfahren, das wir erst übernächstes Mal kennenlernen werden. Und das ist das Verfahren des Raytracings, der Strahlverfolgung. Denn da kommt das eben auch raus. Aber es macht Fehler. Die Fehler kann ich jetzt auch bemessen, weil, was sind die Fehler? Die Reflexion findet gewissermaßen immer nur in diesem einen Mittelpunkt statt oder dieser einen Mittellinie. Das heißt, die Reflexionsstrahlen gehen auf diese Linie und wieder davon entfernt. Aber es funktioniert, weil bei Standbildern können Sie es gar nicht beurteilen. Es führt einfach der Fehler zu einer anderen Krümmung der Oberfläche. Können Sie nicht beurteilen, so ist das nun mal. Im Bewegtbild könnten Sie es sehr kritisch dann beurteilen. Vor allen Dingen, was auffallen wird, ist, dass bewegte Objekte nicht gespiegelt werden, nicht in der Environment Map enthalten sind. Okay, das kann auch für Lichtquellen benutzt werden. Das ist hier dann nochmal die Diskussion, welche Fehler entstehen. Es können erhebliche Aliasing-Fehler auftreten. Hier nochmal Vertiefungen zur Parametrisierung. Das ist jetzt alles nicht so entscheidend wichtig. Es gibt da unterschiedliche Parametrisierungsarten, die man natürlich berechnen kann. Hier Green hat es dann wirklich mit so einer Box gemacht. Man kann natürlich auch eine Kugel nehmen, das alles auf eine Kugel berechnen oder einem Zylinder oder was auch immer. Das sind alles Varianten, die man berechnen kann. Gut, weitere Fehler wollen wir jetzt nicht sagen, haben irgendwelche Leute alle genau ausgerechnet. Aber das ist das, was man damit erzielt und im Standbild sieht das immer saugut aus. Okay, so, da diese ganze Theke Bar da in dieser Kugel reflektiert, ist ja irgendwie geil. Okay, bum, bum, bum. Heidrich und Seidel. Seidel ist wichtig, ist ein Deutscher hier aus Saarbrücken. Haben dann auch andere Objekte noch vorgeschlagen. Ich mag das gar nicht mehr, ich muss das mal rausschmeißen hier, aber gut. Letzte Sache, das Bump Mapping. Das ist noch richtig schön und wird sehr, sehr häufig eingesetzt. Es geht einfach darum, solche Vernarbungen, solche Unregelmäßigkeiten zu zeigen, ohne die Objektgeometrie, die ja glatt ist, zu variieren. Und da hat man sich überlegt, okay, Modell, Kugel, ganz glatt, beliebig glatt. Was passiert, wenn ich die normale da zeichne? Ja, die geht alle zum Mittelpunkt. Das heißt, die Strahlen, Oberflächenpunkt, Mittelpunkt stehen senkrecht auf der Oberfläche, sind also die normalen. So sieht es aus. Jetzt kann ich zwei Sachen machen. Ich kann entweder eine Bump Map, also eine Höhe, da drauflegen, drauf addieren. Genauso wie es da steht. Das heißt, diese oben, diese so gerichteten Vektoren werden in ihre, nein, die Oberfläche des Objektes wird in der Höhe verändert. Also es entstehen echte Bumps. Also es geht hoch und runter. Das muss nicht gleichmäßig sein, so wie es hier gezeichnet ist, sondern kann unterschiedlich sein. Aber vollkommen klar, wenn ein Lichtstrahl jetzt auf so eine Seitenfläche trifft, hat das einen anderen Wert, als wenn es in die Mitte trifft. Eine andere Höhenwert. Ich kann aber auch hergehen und kann die normalen perturbieren, wie hier unten gezeigt. Subjektiv habe ich denselben Eindruck. Denn wenn Sie von der oberen Fläche, die durch eine echte Erhöhung oder Erniedrigung erstellt ist, die normalen nehme, dann sehen die so aus wie unten rechts gezeichnet. Und siehe da, ich muss gar nicht nach oben und unten gehen, ich kann gleich diese perturbierte Oberfläche benutzen. Also die normale variieren. Und die normale, wissen Sie ja, geht ein in die Beleuchtungsrechnung als eines der Parameter und verändert das Bild. Und das nennt man Bump Mapping. Gut. Das heißt, echt die normale zu, also echt die Höhe zu verändern, wird vergleichsweise selten benutzt. Meistens benutzt wird das Bump Mapping in dieser Form hier nochmal nachgerechnet, genau was da gemacht wird, müssen wir jetzt nicht durchgehen, ist das Wichtige, aber das ist dann eben das, was dadurch entstehen kann. Das heißt, dieses Ei kann sehr, sehr unterschiedlich durch unterschiedliche Texturen aussehen und ja, aber ist auch schon ein Verfahren, was ja, seit etwa 20 Jahren bekannt ist. So, damit wären wir fast am Schluss. Unbedingt merken, Texturierung ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Im Grunde genommen werden überall nur Tapeten aufgeklebt, aber diese Tapeten können sehr unterschiedliche Parameter der Beleuchtungsgleichung modulieren oder verändern. Und das ist eigentlich das wirklich Mächtige. Und zusammen mit der Shader-Programmierung können wir also jetzt jede beliebige Beleuchtungs- oder Lighting-Gleichung aufschreiben und können jeden beliebigen Parameter variieren. Es gehört damit als Aufgabe direkt zur Modellierung der Objekte und wird auch so eingesetzt. Aber es gibt da eben dann Spezialisten, die das eben machen, die da in die entsprechenden Shader zu schreiben. Das sind schon echte Spezialjobs, sowohl in Spielefirmen als auch im großen Kino. Ja, Ausblick hätten Sie gerne, Raytracing und Radiosity wäre fast der Schluss. Dazwischen kommt nochmal einmal nächste Woche Hardware und Shader-Programmierung ein bisschen. Das hatten wir ja ausgelassen vorletztes Mal, bewusst weggelassen, nur angedeutet. Aber jetzt sollen Sie die vollen Freiheiten in die Hand bekommen. Aber leider, und so ist das mit Freiheit, auch die vollen Schwierigkeiten. In diesem Sinn, herzlichen Dank fürs Hierbleiben. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen Spaß gekriegt, er auch, noch mehr zu investieren in die Computergrafik. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen, an den Rest gerichtet. Danke.